Wir haben ja gesehen, wie es einen Bezug gibt aus der Apostelgeschichte zu den ganzen Briefen und Gemeinden damals in Kleinasien. Paulus haben wir gefangen stehen lassen in Rom. Und Paulus wird irgendwann später hingerichtet, aber die Gerichtsverhandlung verzögert sich sehr. Und hier in Apostelgeschichte, in den letzten Versen, haben wir bereits schon gelesen, wenn ihr euch erinnern könnt, vor 3 Monaten oder so ungefähr. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Es hat lange gedauert und noch länger als diese 2 Jahre eigentlich. Innerhalb dieser 2 Jahre hat er Beziehungen zu Menschen, die zu ihm kommen, um ermutigt zu werden. Darüber hinaus aber schreibt er auch Briefe an den Gemeinden, zu denen er eine Beziehung pflegt. Schreibt aber nicht nur zu den Gemeinden, sondern schreibt an Timotheus 2 Briefe. Und 1 an Titus, auch in diese Zeit, der Zeit, wo er in Rom ist. Und diese 3 Briefe sind Briefe, die Paulus als Bischof, als Hirten der Hirten schreibt, an Hirten, primär. Timotheus ist ja ein Pastor und er ist in der Gemeinde in Ephesus. Und dann der Titus ist auch genauso ein Pastor, der Titus ist aber in Kreta. Und Paulus hat nicht nur einen Dienst an den Gemeinden, sondern er ist ein Pastor von Pastoren. Er hat einen Dienst an anderen Brüdern, die in Verantwortung stehen. Und das ist etwas, was unheimlich wichtig ist. Das ist einer der Gründe, warum wir uns die Calvary Chapel Bewegung angeschlossen haben. Bewegung kommen und gehen. Deswegen heißen die wahrscheinlich auch Bewegung. Und solange sie in Bewegung sind, sind sie gut. Die nehmen andere mit, das ist eine gute Sache. Aber wenn die Bewegung aufhört, dann sollte man sich am besten abnabeln, wenn sich nichts mehr bewegt. Und das ist tatsächlich so. So. Guckt euch die lutherische Kirche, was das für ein Vorläufer war. Luther, er hat sich zwar gewehrt, dass es die Lutherkirche heißen soll, man wollte seinen Namen nicht da sehen oder haben, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, Luther, dass man das die Luthergemeinde nennt. Aber dennoch, Luther ist derjenige, der die Bewegung hineingebracht hat und es hat sich jahrelang gewaltig bewegt. Und in manchen Gemeinden in Süddeutschland bewegt sich immer noch was. In der Gegend da unten zwischen Stuttgart und München ist es erstaunlich, wie viele es richtige, lebendige, aktive lutherische Gemeinden, die nicht anders oder sogar vielleicht auch besser wegen den Strukturen lebendiger und aktiver sind als unsere Gemeinde, viel mehr Frucht bringen, auch in der Jugendarbeit und sonst innerhalb der Strukturen der Liturgie der lutherischen Kirche. Es ist erstaunlich, eigentlich ist viel Leben. Aber wir haben uns aus diesem Grund die Calvary Chapel Bewegung angeschlossen. Was heißt aus diesem? Es spielte auch eine Rolle, dass wir als Älteste gespürt haben, wenn wir nicht ernährt werden, wenn wir nicht begleitet werden, na, geht alles vor die Hunde. Die Gemeinde ist in Not und wir wissen gar nicht, wie wir sie ermutigen sollen. Wir brauchen selber Ermutigung. Und Paulus hatte ja diese Funktion und deswegen schreibt er nicht nur an den Korinther und an Epheser und die Geschwister in Philippi und er ist nicht nur in Beröa, sondern in anderen er schreibt nicht nur an Gemeinden, an Geschwister, sondern er ermutigt den Pastoren und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Diese Woche habe ich einen Pastor gehabt, der kommt aus Berlin, ein feiner junger Mann, der unheimlich begabt ist, aber ist in eine in einer Situation, eine Phase in seinem Leben, wo er große Not hat. Nicht, weil er persönlich versagt hätte, überhaupt gar nicht, nur er steht vor Problemen, mit denen er gar nicht irgendwie umgehen kann und möchte Gott hören und betet und sucht Gott, liest seine Bibel, Gott spricht zu ihm, aber Gott stärkt auch durch Geschwister. Und er kommt und wir verbringen einen Tag zusammen, es war ein schöner Tag und er geht, ich weiß zwar nicht wie, aber er geht gesegnet und ermutigt weiter und ist dankbar. So haben wir einen Dienst unter uns, aneinander als Pastoren. Und wichtig ist, dass ihr auch für uns betet. Dann irgendwann ist auch bei uns Ebbe. Klar, wir müssen uns an Christus hängen und Christus ist unser Fürsorger. Aber wir sind ein Leib und man kann nicht den Kopf oder einen Arm oder einen Fuß einfach selbstständig alleine stehen, kann es nicht überleben. Es muss angeschlossen sein am Leib. Und so hat, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Paulus diese Aufgabe, die wir ja gesucht haben und Gott sei Dank gefunden haben, innerhalb der Calvary Chapel Bewegung. Und das, was ich euch sage, ist keine Lüge. 1992 bin ich nach Heroldegg gefahren, das erste Jahr, dass wir überhaupt etwas direkt mit Calvary Chapel zu tun hatten, direkt schon. Wir hatten Einsätze und hatten Predigten gehört und hatten lockere Beziehungen, aber direkt angenabelt und direkt irgendwie hineingeschaut und ernsthaft gesucht, haben wir erst 1992 in Heroldegg. Und das Interessante war, es waren zwei Pastoren da, Bill Gallatin und Steve Mays. Und beide hatten einen Dienst an mir. Der eine hatte einen Dienst an meine Person durch die Verkündigung. Wir saßen ja mit einige hundert Pastoren und Missionare, die wussten das gar nicht, aber der eine hat zu mir gesprochen, eine Woche lang als Pastor. Ich als Hirte da, er hat mich ermutigt, zurechtgewiesen, mir Dinge aus der Schrift aufgeschlossen, die mich begeistert und geholfen haben. Und dann hat der andere zu mir gesprochen in unserer Situation in der Gemeinde, auf einer Gemeindeebene. Und das ist so wichtig, es gehört ja alles dazu. Und Paulus ist nun so gereift als Mann, dass Gott dich gebrauchen kann, beides zu tun. Briefe an den Epheser, aber auch diese, und man nennt sie pastorale Briefe an Timotheus, zwei Stück und eins an Titus. Und er nennt sie meine Söhne und sie sind auch im gewissen Sinn seine Söhne. Auf jeden Fall bei Timotheus ist es ganz klar, dazu kommen wir noch. Aber er schreibt diese Briefe, wie gesagt, und ermutigt, woher? Kann man sehen, wie reif Paulus ist. Er wartet, das Urteil über sein Leben. Todesurteil über sein Leben. Andere kommen zu ihm, werden ermutigt und gehen gesegnet weg. Also so reif möchte ich auch sein. Im Bett liegen mit Krebs. Und dann andere segnen, die kommen. Dass Leute regelrecht unbedingt kommen müssen, um zu sehen, wie dieser Mann krepiert oder mehr oder weniger mit einem Fuß im Gericht steht, um sein Todes. Alle wussten, dass er stirbt. Er wusste auch selber, das gibt nur ein Urteil und das ist tot, weil damals alle Christen eine Sekte waren. Christentum war damals eine Sekte. Es wurde auch als Sekte bezeichnet. Es war nicht eine neutrale christliche Religion, sondern es war eine Sekte und die wurden regelrecht verfolgt. Überall, nicht nur Paulus wurde umgebracht. Wir gehen davon aus, dass alle Jünger eigentlich Märtyrertod gestorben sind. Paulus schreibt hier, Ende des Briefes, Lukas schreibt über Paulus. In Vers 30, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Wie gesagt, es wurde länger, er blieb länger. Warum? Er kam zu Gericht das erste Mal oder tauchten die Juden nicht auf? Kam keine Anklage, keine richtige Gerichtsverhandlung. Dann hat er sich wieder zurückgezogen und man geht davon aus, dass in dieser Pause, die Briefe bestätigen das auch, dass er unterwegs gewesen ist und tatsächlich die Gemeinden, die er gemeint hat, das letzte Mal gesehen zu haben, nochmal besucht. Und das bestätigt auch die Schrift, das lesen wir gleich. Und geht auch wahrscheinlich, die Schrift bestätigt das nicht ganz, aber von Italien, von Rom aus nach Westen. Das würde heißen nach Spanien. Und wir wissen von der Geschichte, die Geschichte erzählt uns, dass Paulus auch in Spanien war. Und von Spanien ist dann auch die Botschaft dann hier nach Westeuropa gekommen. Paulus ist nicht nur in der Lage, andere zu ermutigen, wenn er mehr oder weniger vom Gericht, vom Todesurteil steht, sondern er ist in der Lage, in sein Glauben sich davon zu lösen und nochmal einen Vorstoß zu machen. Welche Dynamik ist da in Paulus' Leben? Gewaltig, ich wünsche es mir. Ich habe eine Phase durchgemacht in den letzten Wochen und Monate, ihr habt das vielleicht nicht alle unbedingt mitbekommen, aber wo ich durch Medikamente sehr schlapp geworden bin und nachmittags müde geworden bin. Dazu kam noch eine moderne Krankheit, die nennt sich Schlafapnoe. Mein Körper kriegt nachts nicht genug Sauerstoff, weil ich aufhöre zu atmen. Bis hin zu eine knappe Minute. Und natürlich, wenn das Hirn mit Sauerstoff, das Hirn mit Sauerstoff nicht versorgt wird, dann wird es schlimmer, wie es bereits schon ist. Und nicht nur das, sondern man kriegt dann auch Kopfschmerzen. Du wirst wach und hast so einen dicken Kopf und verstehst gar nicht warum. Diese Krankheit, die kennt man letzten Endes nur einige Jahre. Und es sind Kliniken, die neuerdings so richtige kleine Stationen aufbauen, um diese Krankheit entgegenzuwirken. Es hat auch viele Folgen, das heißt, der ganze Körper wird nicht richtig versorgt und du wirst morgens wach, hast geschlafen und zwar tief, hast wie ein Schwein geschnarcht. Meine Frau hielt es nicht mehr aus. Sie konnte nicht schlafen wegen meinem Schnarchen. Und dann meine Aussetzer haben sie verrückt gemacht nachts. Sie ist in Panik geraten, der Peter atmet nicht. Ne? Die Kinder haben sich schon gefreut. Aber warum erzähle ich euch das alles? Ja, darum genau, Vorstand, er hatte Energie. Und ich weiß, wie es ist. Geschwister, ich war in so ein Loch drin. Und das hat nicht nur meinen Körper beeinflusst. Wenn ich keinen Sauerstoff kriege, macht mein Körper schlapp. Das geht auf die Seele über, auf den Geist. Ich hatte einfach zu nichts mehr Bock. Ich habe nur rumgehangen. Es waren nicht nur Kopfschmerzen, sondern es war alles einfach alle. Jetzt habe ich eine Maske gekriegt und muss mich daran gewöhnen, mit Maske zu schlafen auf meiner Nase. Die ganze Nacht wird Sauerstoff reingepumpt über eine kleine Pumpe, die neben mir das Bett hat. Geschenk Gottes. Zumindest für mich. Ich schlafe nicht mehr richtig. Ich bin ständig wach an der Oberfläche. Aber durch dem, dass mein Körper Sauerstoff bekommt, bin alle halbe Stunden wach und rücke die Maske zurecht und drehe mich noch einmal auf der anderen Seite. Auf dem Rücken kannst du gar nicht, du musst versuchen, auf der Seite zu legen. Zumindest ist es nicht so gut, auf jeden Fall. Ich will die Sache nicht zu lang machen. Aber ich schlafe nicht tief, ich werde ständig gestört in meinem Schlaf. Aber mein Körper erholt sich und da ist ein Stück Energie und Leben zurückgekehrt. Und ich hatte Zeugnisse, in Anführungsstriche, von anderen Leuten, die unter dieser Krankheit gelitten haben und behandelt worden. Ich wollte das gar nicht glauben. Das ist wie ein neues Leben und es ist tatsächlich so, da ist Kraft zurückgekehrt. Aber wieder zurück zu Paulus, der hängt in dieser Situation und er hat so viel Kraft und Energie, dass er sich frei macht aus dieser Situation da in Rom und dann nochmal einen Vorstoß macht als alter Mann und diese Gemeinden zu besuchen. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allen Freimut ungehindert. Wunderbar. Gott hatte, der Teufel wollte ihn als Licht gleich auslöschen. Für Gott war es noch nicht so weit. So steht er letzten Endes mehr oder weniger in dem Gefängnis gefangen und doch nicht gefangen. Er ist frei. Er wird von Gott gebraucht und er wird sich. Und um das zu bestätigen, was ich euch jetzt erzähle, lasst uns mal Philippa. Philippa wurde geschrieben zur selben Zeit, zwar 62 Jahre nach Christi, wurde diesen Brief an den Philippern geschrieben. Und die Situation, die wir hier gelesen haben in den zwei letzten Versen in der Apostelgeschichte, das sind auch 62 Jahre nach Christi. Das heißt, man geht davon aus, dass Paulus aus Rom an die Philipper diesen Brief geschrieben hat. Das ist wichtig, damit wir den Zusammenhang sehen zwischen Apostelgeschichte, Philippi, Ephesus und unsere Pastoren Titus und Timotheus. Philippa, Kapitel 1, Verse 19 erstmal, 1, 19. Wir versuchen sie so schnell wie möglich zu lesen, 19 bis 26. Ich lese, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Das ist die Situation, in dem er steht. So legt er das auch. Er spricht nicht von Mobbing, sondern er spricht von Heil. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch das Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen wie allerzeit so auch hier ins Christus verherrlichen werde in meinen Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Er weiß ja nicht, sehr unsicher in diesen zwei Jahren da in Rom. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er hat sich damit abgefunden, dass es kommen kann. Wenn ich aber weiter leben soll im Fleisch, weiterleben tue ich sowieso. Wer stirbt? Wir sterben nicht mehr, wir leben in Ewigkeit. Wir haben ewiges Leben in uns. Und das ist ihm klar und das will er unterstreichen. Er sagt, ich meine jetzt Leben im Fleisch. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Er sagt nicht, noch einige Monate im Fleisch und ich denke, der Herr gönnt mir doch ein paar Wochen auf Mallorca. Nein, es geht ihm um Dienst, solange er lebt. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solche Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Hier entsteht was in ihm. Er bekommt diese Gewissheit. Ich werde die Geschwister wiedersehen. Irgendwo habe ich, kennt ihr das, habe ich das Gefühl. Manchmal täuscht uns dieser Sinn, diese Empfindung. Manchmal ist es daneben, manchmal ist es aber von Gott. Und so oft, wenn es stimmt, dann weiß man das tief innen drin. Und er sagt hier, ich werde euch wiedersehen. Damit euer Rühmen in Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Damit ihr seht, wie Christus in meinem Leben zum Überwinder geworden ist. Ja, mehr als Überwinder. Lass uns nochmal jetzt ganz kurz 2,24, nur ein Vers. Also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nein, gar nicht, 24, ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Das schreibt er 62 Jahre nach Christi, das ist hier aus Rom. Er ist Gefangener, aber er weiß, der Herr wird mir noch ein Vorstoß gönnen und darauf freut er sich und er kündigt das bereits schon im Glauben an. Das ist 62 Jahre, wie gesagt, nach Christus. Er schreibt in 1. Timotheus an den Pastoren, Titus, der Pastor in Kreta ist und Timotheus, der Pastor in Ephesus ist. Das zähle ich euch nicht nur so, sondern das bestätigt sich hier in der Schrift. Und er schreibt auch darüber, wo er eigentlich herschreibt, aus welcher Situation heraus. Beide Pastoren haben Probleme in der Gemeinde. Ich habe noch nie einen Pastor kennengelernt, der gesagt hat, ich habe keine Probleme. Ich kenne Pastoren, die sagen können vom ganzen Herzen ehrlich vor Gott, es läuft gut, aber es gibt Probleme. Aber Gott ist gut, es geht dennoch voran. Na? Manchmal sind wir verunsichert, manchmal sind wir in Nöte. Manchmal gibt es Phasen in der Gemeinde, wo wirklich du merkst, sogar im Gottesdienst am Sonntag, hier zerrt der Teufel an der Einheit in der Gemeinde und will nicht, dass das Evangelium verkündigt wird, wie es letzten Sonntag hier im Raum war. Und viele von euch haben das gespürt. Wir müssen zusammen, und ich freue mich darüber, dass, obwohl Sonntag schwer ist, dass ihr am Mittwoch nochmal auftaucht, weil ihr wisst, das ist normal. Es ist oft ein Gezerre. Wir stehen im Krieg. Und in Krieg ist nicht eine Siegestraße, ohne jegliche Anfechtung und Verletzungen und Probleme. Nein, es gehört ganz normal dazu. Und beide haben Probleme. Und hier schreibt Paulus, wie gesagt, an Timotheus und spricht in Kapitel 1 über gesunde Bibellehre. Das ist Teil des Dogmas oder die Bibellehre, die er hier aufstellt. Er schreibt über gesunde, ausgewogene Bibellehre in Kapitel 1. In Kapitel 2 und 3 spricht er über die Gemeinde und ihre Mitglieder. In Kapitel 4 um die Gemeinde und ihren Dienst, ihre Diener, also die Diener in der Gemeinde. In Kapitel 5, durch den Dienst oder durch die Diener, durch die Ministers, das sind, ja, die Diener, Minister ist ein Diener, durch die Diener, den Dienst in der Gemeinde, um wie sie eigentlich aussehen soll, nach innen, denn es gibt einen Dienst nach innen und es gibt einen Dienst nach außen. Ohne einen Dienst nach innen gibt's niemals einen Dienst nach außen. Und deswegen kommt ihr hier mittwochs. Viele von euch seid mittwochs. Ihr müsst hier gestärkt werden für euer Dienst in der Gemeinde. Ihr könnt nicht dienen, ohne dass euch gedient wird. Es gibt einen gesunden, nur wenn die Gemeinde nur um sich selbst dreht und nur, er stirbt in Selbstsucht, weil nichts fließt. Es ist wie unser Bild in Israel, der Jordan fließt hinein ins Tote Meer und es ist tot, weil nichts herausfließt. Aber oben, das See Genezareth, ist lebendig, weil Wasser reinfließt und wieder heraus. Das muss aber ein Gleichgewissen, sonst ist irgendwann Ebbe und es ist kein Wasser mehr da. Der Dienst nach innen zuerst und dann der Dienst nach außen. Anders geht es nicht. Und das sind seine Themen hier in den Timotheusbrief. Das war die Einleitung und wir machen nicht lange oder länger heute Abend nur. Ich dachte, wir profitieren vielleicht mehr, wenn wir wissen, in welche Zeit das geschrieben wurde und warum es geschrieben wurde. Wie am Sonntag gesagt, Johannes schreibt, ich schreibe euch diese Dinge, damit eure Freude vollkommen sei. Dann weiß ich sein Ziel. Er schreibt mich doch nicht, um mich anzumachen, um fertig zu machen, das Gesetz zu bringen, mich anzuklagen. Hier schreibt jemand, damit, und das ist mein Ziel. Und wenn ich diesen Ziel verliere, ist es kritisch. Gott korrigiert uns, um uns zu bewahren, uns zu heilen und uns aufzurichten. Er warnt uns vor etwas, was kommen könnte, wenn wir nicht wieder zurück auf rechten Weg kommen. Es ist Korrektur. Die Bibel ist nicht geschrieben, um zu verdammen, sondern Christus ist gekommen, um zu erlösen. Und die ganze Ordnung des Alten Testamentes führt zu Christus hin, der die Ordnung für uns schafft. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes, unser Heilands und Christi Jesus, der unsere Hoffnung ist. Ich habe das öfters gesagt, ich sage es aber nochmal hier in diesem Zusammenhang. Es kommen viele und fragen Leute wie Jörg oder Achim und mich und Nick und ja, wo habt ihr Theologie studiert? Habt ihr da ein Diplom? Welche Kirche hat euch eingesegnet? Ihr tragt kein Talar. Von wem ist Paulus berufen hier? Von wem ist er eingesetzt? Diese Dinge, Talare und Kirchen und Diplom, werden normalerweise, nicht immer, aber normalerweise zum Hindernis. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes. Das ist doch Wahnsinn, wenn du sagen kannst, Gott hat mich eingesetzt. Und das ist nicht überheblich, das zu sagen. Es ist demütig, wenn es auch stimmt, aus dem rechten Herzen heraus. Gott hat mich berufen, Gott hat mich eingesetzt. Natürlich, jemand, der mit unser Denken, unser Glauben, die Bibellehre nicht vertraut, dass wir die denken, der ist doch durchgedreht. Wenn ich meinen Nachbarn sage, ja, wer ist dein, wer hat dich berufen, wer ist dein Chef? Ich sage, Gott hat mich berufen und mich ausgerüstet. Na, der ruft die medizinische Hochschule an. Paulus, ein Apostel Christi, nach dem Befehl Gottes, unser Heilens, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Ich werde immer verführen, hängen zu bleiben, wo ich eigentlich nicht hängen bleiben wollte. Wenn du hoffnungslos bist, wo gehst du hin? Wem rufst du an? Deine Freundin, ne? Die dir das immer sagt, was du hören willst. Oder? Die ist doch süß. Ne? Sofort zu dir. Oder dein Kumpel. Oder ja, der Bruder, der besonders gnädig ist in der Gemeinde. Und das ist schön, ist doch schön, dass es sowas gibt. Wer ist aber seine Hoffnung, Paulus? Guck mal, er hängt doch alleine in deinem Knast. Und Leute kommen, die wollen alle was von ihm, die wollen gesegnet worden. Sie werden gesegnet, warum? Weil Christus seine Hoffnung ist. Sind wir dahin gewachsen, dass wir da sagen können, Gott ist meine Hoffnung. Und wenn alle mich verlassen, wir singen dieses schöne alte Lied, wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Wir singen das heute mehr. Altes Chorus, uraltes, gibt es aber in allen Sprachen, es ist weltbekannt. Wenn niemand mir geht, ich mit mir geht, ich folge Jesus, wenn ich ganz allein bin. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das singt man sehr schnell, wenn jemand mit mir geht, ich folge Jesus. Ich möchte nicht in die Situation stehen. Der unsere Hoffnung ist, Antimotheus, mein rechten Sohn im Glauben. Mein rechten Sohn, wo? Im Glauben. Nicht sein leiblicher Sohn, aber er ist sein Sohn im Glauben. Der Timotheus, wir wissen, dass, weil in 2. Timotheus spricht Paulus über seine Oma. Luis. Und seine Mutter Eunike. Ne? Und lobt seine Oma und seine Mutti. Timotheus. Und es ist offensichtlich, Paulus ist hier ein Freund der Familie, ist viel gereist und er hat sicherlich bei Lois und Eunike übernachtet und das Evangelium und da hat sich der kleine Timmy dann bekehrt. Und ich meine, ich interpretiere da eine Menge hinein, aber ist gut, es müsste eigentlich sein, sonst würde auch nicht sagen, mein geistlicher Sohn, ne? Mein rechter Sohn im Glauben. Gnade und Barmherzigkeit und Friede von Gott. Er schreibt nicht Gesetz des Mose, die 20 Gesetze oder wer weiß für Ordnungen oder was. Da spricht der Mann gar nicht drüber. Er weiß, was Timmy braucht. Unheimlich viel Barmherzigkeit. Wisst ihr, weil Pastoren das brauchen. Sie brauchen das von Gott. Sie brauchen was von den Brüdern, ne? Unter sich, die Pastoren. Und sie brauchen das aus der Gemeinde. Sonst überleben wir nicht. Weil es ein Laster gibt. Und wir sind nicht mehr oder weniger als ihr. Genau dasselbe. Und wir brauchen diese Barmherzigkeit. Und ich bin froh. Ich bin so froh, dass unsere Gemeinde so ist. Sonst wäre die Gemeinde sonntags nicht voll. Wenn wir nicht alle barmherzig wären. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Vor Gott, wo kommt Friede her? Man kann lange über diese Drillinge sprechen. Ne? Wer Gnade und Barmherzigkeit erlebt hat, wie wir das, wenn wir wollen, von Gott erleben können, tief im Herzen hinein, dann haben wir Frieden. Da haben wir Frieden. Sind wir ruhig. Da kann uns nichts erschüttern. Den Vater, unser Herrn Jesus Christus, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben. Seht ihr? Das ist 62 Jahre nach Christi, schreibt er. Du weißt, denk dran. Er schreibt diesen Brief, den ersten 62 nach Christi, etwa aus Rom und den zweiten Brief 67 Jahre nach Christi. Das ist immer groß, 62 bis 63. So ganz genau weiß man das nicht, aber man kann da ziemlich genau rechnen. Also ist keine grobe Rechnung. Nicht bis auf einen Monat oder einen Tag, aber etwa zwischen 62 und 63. Die waren unterwegs, siehst du, der Timmy und er, und er schreibt aus Mazedonien: Als ich nach Mazedonien zog, um einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Er hat Timmy in Ephesus gelassen. Timmy ist der Pastor, der Paulus da eingesetzt hat. Der soll sich um die Gemeinde, und er zieht weiter auf seine Reise und ist einige Jahre unterwegs hier, noch bevor er wirklich hingerichtet wird. Man geht davon aus, dass es 4 bis 5 Jahre sind. Und setzt hier Timmy in seinen Dienst ein und begleitet ihn. Ich habe George Weber, ihr könnt euch erinnern, ne? Das ist ein Wahnsinnstyp. Für mich ist das der Paulus dieser Jahrhunderte. Er spricht nicht viel darüber, aber im gesunden Sinn ist das ein Pfingstler und ein Charismatiker. Er ist sehr, sehr nüchtern in seiner Äußerung, und er klingt manchmal übernüchtern. Das ist aber wirklich ein Mann, der wirklich das erlebt hat, nicht nur versteht die ganze Sache mit dem Heiligen Geist, sondern das erlebt hat. Der Mann schreibt im Flugzeug, auf dem ganzen Flug schreibt er im Computer Briefe. Und er schreibt persönliche Briefe. Und er hat hunderte von Missionaren nur in Indien. Ich treffe ihn einmal. Lass uns einfach 25 Jahre sagen und erzähle ihm so einige Sachen. Es war so geführt. Und ich sehe ihn dann 10 Jahre später und er sagt: Oh, hallo, Peter. Wie war es damals? Ja. Wie geht's denn, dein Freund? Ist da was passiert? Ich bete für dich. Na? Und ich sitze hier im Büro. Die Post, die sieht Annette. Das kommt durch die Post. Persönliche Briefe von einem Mann, der nur in Indien hunderte von Missionaren hat. Weltweit hat er tausende von Leuten. Es ist der glatte Wahnsinn. Ein gottgeweihtes Leben. Und so war Paulus. Und es geht mir ja gar nicht darum, hier George groß zu machen. Es geht mir darum, dass wir sehen, was möglich ist, wenn wir gesteuert und gelenkt werden von dem Heiligen Geist. Er ermutigt, er ist unterwegs und hat Probleme in Mazedonien, schwere Probleme, aber ist in der Lage, hier aus Mazedonien den Timmy einen Brief nach Ephesus zu schicken. Auch nicht ab, wo waren wir hier, wie weit war ich gekommen, Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Also zuerst, hier sehen wir das erst, in Kapitel 4 sehen wir 4 Dinge. Du musst bei der schlichten, einfachen Lehre bleiben. Das ist das Geheimnis. Das sagt ein Mann, der fast 100 Jahre alt ist. Nicht ganz, aber sicherlich um die 90 Jahre alt, der Paulus. Er ist ein Theologe der Theologen gewesen, im jüdischen Sinn. Er kennt das Alte Testament auswendig. Er kennt die jüdische Kultur. Er ist so viel gereist, er hat solche Erlebnisse gehabt. Ein Schiffbruch nach dem anderen. Mit Löwen, mit Schlangen, mit allem hatte er gekämpft. Wie durch ein Wunder ist er errettet worden, immer wieder. Und worüber spricht er? Theologie und Erlebnisse. Er bezieht sich auf das ganz einfache, schlichte Wort Gottes. Bleib dabei, das ist die Grundlage. Verlass das nicht, Timmy. Auch nicht Acht haben auf die Fabeln, diese Geschichten, die sind fromm, die sind religiös, aber sie bauen nicht auf. Sie machen Menschen süchtig. Hirngespinst, Blumenkohlgedanken. Auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, das sind die gesetzlichen dann, na? Die abfahren auf Geschlechtsregister. Die kein Ende haben. Hast du manchmal bei Leuten, die philosophieren, fragen sie, wann nimmt das ein Ende? die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen. Es wird wie dieser Blutbrot-Gedanke. Es kommt noch ein Gedanke. Ne? Und du gehst weg und denkst, ne? Nur Müll. Als die sie zum Ratschluss, was die Schrift bringt uns Rat, es hilft uns, es heilt und es geht uns um lebensnotwendige Dinge. Es geht nicht um Philosophien. Das sind schlichte Wahrheiten, die die intellektuellsten Menschen zur Umkehr bringen. Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Das Wort Gottes dienst du, ist das nicht gewaltig, dass all diese Weisheit hier uns dient? Ist Gott nicht demütig? Ist es nicht niederschmetternd, sondern es dient? Die Hauptsummen aller Unterweisung aber ist die Liebe. Die ganze Schrift führt dahin, dass ich Gott mir liebe und meinen Nächsten mir liebe. Wenn das nicht so ist, dann stimmt das nicht mit deinem Dogma, mit deiner Theologie. Es muss hinführen zu Freiheit und Liebe und Leben. Wenn es nicht zu Freiheit führt, ist es nicht geistinspiriertes Wort. Wenn es dich zum Knecht macht, dies darfst du nicht, das darfst du nicht. Dies musst du tun, um zu überleben oder Gott zu schauen. Quatsch. Sie benutzen aber das Wort. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe. Hauptsumme heißt hier Sinn, Ziel, Ende, Erfüllung, Liebe. 2. Korinther. Aus reinen Herzen. Es gibt andere Liebe, oder? Aus unreinen Herzen. Auch Zuneigung. Um Zuneigung zu gewinnen, um Menschen in Bindung. Es ist alles Liebe. Und wir denken, weil wir Liebe sehen, ist die nicht süß, ist die nicht lieb. Ich sage euch, die liebste Schwester in dieser Gemeinde, mir gegenüber, und ich spreche nicht von meiner Frau, ist die größte Schlange gewesen. Sie hat mir das Schlimmste getan, jemals, was jemand tun kann vor der versammelten Gemeinde. Aber sie war jahrelang so lieb. Es stellt sich aber am Ende heraus, dass es keine reine Liebe war. Es war zum Selbstzweck da. Sie wollte gern hier vorne stehen und prophetisch wirken. Das war ihr Ziel. Und deswegen war sie lieb. Aus reinen Herzen und gutem Gewissen und aus ungefärbten Glauben. Wieder zurück, das reine Wort Gottes. Nicht manipuliert, so schlicht und einfach, dass du sofort erkennst, ist es verbogen oder ist es geradeaus. Es stimmt, die Kiste stimmt. Und das ist schlicht und einfach. Das ist nicht kompliziert. Das erkennen so kleine Kinder oben in den Himalaya-Bergen, erkennen Wahrheiten, die wir erkennen. Und sie können nicht lesen, sie können nicht schreiben. Sie haben noch nie ein Auto gesehen. Und sie wissen nicht, wie ein Computer aussehen. Und einen Film schon lange nicht. Und eine Cola haben sie nie getrunken in ihr Leben. Aber sie verstehen das Wort Gottes. Wenn wir das lesen, verstehen sie das sofort und das geht auf und durch das Wort empfangen sie ewiges Leben und vom einen Tag auf einen anderen sind das erfüllte Kinder. Man sieht es an. Das ist mehr als Verstand. Wir brauchen den Verstand dazu, aber sehr wenig Verstand. Gar nicht so viel. Es ist nicht an uns, es ist an Gott. Wir brauchen keine Ausbildung, um Gott zu erkennen. Er offenbart sich schlichte, einfache Menschen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Wieder zurück zu dem, was ich sage. Das Gesetz ist gut. Und wenn das Gesetz so ausgelegt wird, dass es nicht Gutes in mir erzeugt, dass es mich nicht reinigt, dass es mich nicht annimmt, dass ich nicht angenommen und geliebt werde, obwohl das auch weh tut, dann ist es nicht ganz inspiriert. Wenn das aber geschieht, dann ist es göttliche Auslegung. Der Heilige Geist legt denn das Wort aus. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, Es treibt uns zu Christus. Dazu haben wir gar keine Zeit, wir haben 5 Minuten. Wenn es jemand recht braucht, guck mal, steht doch da. Es kann so oder so gebraucht werden. Es gibt so viele, wir haben eine Gruppe von Menschen, die möchten unbedingt kommen und ins Café sitzen und mit uns reden, weil sie das Gesetz gehört haben und das Gesetz hat sie geschlagen. Sie sind fertig, sie sind dabei, ihr Glauben hinzuschmeißen, weil sie sich verworfen fühlen von Gott, weil sie das nicht erfüllen, was dieses Gesetz, wie es verkündigt wird, von ihnen erwartet. Sie sind am Verzweifeln. In Galater 3 und Vers 24 lesen wir auch das. Vielleicht kann es jemand einfach lesen. Galater 3, 24. Es ist gut, wenn es recht ausgelegt wird. Wer hat es am schnellsten?
Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden.
Es treibt uns zu Christus, es treibt uns zu Kreuz. Und was ist am Kreuz? Verdammnis nie, das hat Jesus weg. Dafür war Jesus da, es ist Annahme. Weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Ich habe die Gerechtigkeit Christi und damit bin ich zugedeckt. Das ist mein Kleid. Ich bin gerecht. Das Gesetz ist keine Bedrohung für mich. Der Teufel kann mich auch mit dem Gesetz nicht bedrohen, wenn ich es richtig denke. Denn ich bin bekleidet mit Christi, ich bin gedeckt, versiegelt mit seinem Blut. Sein Kleid der Gerechtigkeit habe ich überzogen. Und auch wenn ich mal einen Fehler mache, wenn ich das nicht bewusst treibe, um zu zerstören, bin ich gedeckt. Genauso wie, wieder zurück zum Sonntag, wie die Frau den Mann deckt. Und ich meine nicht in der Sexualität, ich meine grundsätzlich, der Mann ist da für die Frau zu sein, sie zu unterstützen, sie zu beschenken, sie zu bereichern. Entscheidungen für sie zu treffen und Entscheidungen, die falsch gewesen sind, zurechtzurücken. Und das Gesetz hat einen Raum. Ist das nicht wunderbar dafür, wenn eine Frau auf die Schnelle etwas schwört, darf der Mann sagen, ich übernehme die Verantwortung, diese Schwur, diese Zusage gilt nicht mehr. Und das Gesetz hat gesagt, jawohl, das stimmt, das darfst du als Mann deine Frau schützen. Ist das nicht wunderbar, dass ein Mann, ich denke, das ist doch ganz schön. Ich wäre auch als Frau glücklich. Ihr habt das doch viel lockerer, oder? Ich meine, und meine süßen, jungen Frauen oder etwas reiferen Frauen in der Gemeinde lachen mich aus. Diese Frauen haben in dem Sinn kein, ja doch, sie haben Männer. Sie haben Brüder in der Gemeinde, seht ihr, und ihr braucht diese Brüder. Und deswegen könnt ihr vertrauen, dass Gott euch diese Brüder gegeben hat, dass ihr in diesem geistlichen Sinn gedeckt seid, weil ihr das braucht. Und er fehlt euch im weltlichen, vergänglichen Sinn, aber es wird hier doch mehr als ergänzt, es wird erfüllt hier. Weil Gott euch alles braucht, gibt, was ihr braucht. Weil er, wo waren wir hier? Helf mir. Weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Fleischlichen. Den Vatermördern, den Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabischen. Ist ja nichts Neues, oder, Kinder? Pädophilie ist ja nichts Neues. Nichts, was wir jetzt erfunden haben, jetzt in den letzten Jahren. Ist da. Alles da. Kleine Jungs. Missbrauchen. Keine Erfindung der modernen Zeit. Wisst ihr, wir haben heute noch drüber geredet, Jörg und ich, und später beim Ältestenrat. Wisst ihr, der Unterschied? Heute geschieht das alles im Offenen. Und wisst ihr, das Schlimme ist dabei, dass der Mensch nicht mehr schämt. Das ist, was mich erschreckt. Er findet das schick. Und der Bürgermeister von Berlin unterstützt das. Ich meine jetzt nicht Pädophilie. Andere Verdrehung. Die schämen sich gar nicht mehr. Wir sind als Menschen aus unserer Kämmerlein herausgekommen und sind stolz auf unsere Sünde. Ist das nicht grausam? Und wir schaffen Gesetze, die sagen, es gibt gar keine Sünde. Es gibt überhaupt gar keinen Maßstab, es gilt alles. Den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anders der heilsamen Lehre zuwider ist. Gegen heißt das. Steht das auch bei euch? Siehst du, entgegen, das ist besser. Zuwider ist gut, finde ich, aber es ist ja auch widerlich. Ne? Aber es heißt gegen, alles was gegen das, was Gutes ist. Nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Das Gesetz muss angewandt werden. Denn durch das Gesetz wurde die Sünde offenbart. Wenn ich sage, dieses Kreuz ist 1,95 Meter lang, hier bricht eine Diskussion aus. Und der eine ist bei 1,75, der andere bei 2,01 Meter und der andere ist bei 2,1,05. Aber in dem Moment, wo ein Maßstab reinkommt, da gibt es keine Unterscheidung mehr. Da wissen wir ganz genau, wie lang das Ding ist. Und zwar ganz genau. Bis auf ein Zehntel Millimeter, wenn wir wollen. Das Gesetz ist das Maßstab. Das kam rein und hat uns gezeigt, dass, und das für das Römer, ist jemand hier, der kein Sünder ist? Ist jemand, und dazu kommt Paulus jetzt, nächste Woche, er spricht, Geschwister, ich bin der Schlimmste. Warum sagt er, ich bin der Schlimmste? Weil er es zugelassen hat, dass Gott den genauen Maß angelegt hat. Versteht ihr? Wir lassen es aber nicht zu, wir sind da so empfindlich, oder? Nein, nein, doch, entziehen dann noch eine Mal. Doch, ich bin doch 1,75,7, guck mal. Ne? Ja, wir sehen das nicht ein, oder? Aber er hat es zugelassen, dass Gott den Maßstab, und er spricht offen drüber. Und er spricht ganz deutlich. Unter den Aposteln bin ich es. In der Gemeinde bin ich es. Überhaupt bin ich es. Heute noch bin ich der größte Sünder. Das sagt er. Er hat es zugelassen. Wisst ihr, wenn du das tust, das ist der Anfang von Freude, von Freiheit, von Erfüllung, da geht es los. Und weil wir das nicht zulassen, kommen wir nie dahin zu dieser gewaltigen Freude, die entsteht ja wodurch? Durch die ich es einfach zugebe. Und das ist unser Thema, denke ich, und ihr könnt dafür beten, für den Sonntag. Ich will nochmal zurück zu unserem Thema letzten Sonntag. Ich möchte so gern über Sünde und die Folgen von Sünde in unser Leben. Und das Problem, dass heute keiner mehr über Sünde redet. Wir reden über, hast du dich für Jesus entschieden? Ja klar, ist ein toller Typ, wir haben mich für Jesus entschieden. Aber frag jemand, weißt du, dass du noch in der zu Hölle gefahren wärst, dass du ein Sünder bist, bist du sicher, dass du ohne Jesus nie erlöst werden könntest? Ich gehe davon aus, dass 30% der Evangelikalen würden sagen, wir sollten mal diesen DVD, The Test, also in Englisch leider, aber das Ding ist ausgezeichnet. That's the test. The good test, ne? Yeah. Are you good or not? I'm not good, I'm bad. As Paul was. 5 Minuten zu lange, aber mit Einleitung geht es. Ne? Jesus, wir danken dir für Paulus. Und wir sollten ja nie sagen, mach du uns wie Paulus, aber wir können sagen, mach du uns wie Jesus, Vater. Geist Gottes, verändere du uns in Ebenbild Christi. Wir wollen nicht mehr herumkrebsen. Wir wollen leben. Leben auch im Alter, wie Paulus. Leben im Gefängnis. So leben, dass der Segen einfach herausfließt aus uns zu anderen. Wir danken dir für dein Wort. Segne unsere Geschwister alle, auch ganz besonders diejenigen, die ringen heute Abend und kämpfen und vielleicht Blödsinn machen oder ja,
das Überziehen auf irgendeine Weise. Diejenigen, die enttäuscht sind, versagt haben, diejenigen, die in Anfechtung stehen, segne du sie, Herr, alle miteinander. Wir bitten es in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen.